Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Heute sprechen wir mit Dieter Kempf. Er ist Chef des BDI und damit eine der wichtigsten Stimmen des Landes zum Thema Industrie. Mit ihm habe ich mich über den Wert Freiheit unterhalten, darüber, wie viel Harmonie es im Management braucht und wie viel Entscheidungsfreude. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie sozial die Marktwirtschaft in Zeiten von Corona ist. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Herr Kempf, herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für unseren Podcast. Und auch Sie habe ich ja gebeten, drei Gegenstände mitzubringen zu unserem Gespräch. Und ich sage da schon mal herzlichen Dank und würde Sie gleich fragen, was das Erste ist, das Sie uns mitgebracht haben. Ich sehe, es ist ein kleines rotes Auto. Wollen Sie uns kurz beschreiben, was es ist und was es damit auf sich hat?
Ja, das ist natürlich ein ganz spezielles Auto. Zuerst mal lieben Dank für die Chance, diesen Podcast gemeinsam zu machen. Dieses kleine rote spezielle Auto ist ein Karmann Ghia Typ 14 für die Autofreaks oder Oldtimer-Freaks in Bahia Rot. Das war damals eine sehr angesagte Automobilfarbe. Der Karmann Ghia, dieser kleine Typ 14, war so der Traum aller, die ein schnittiges Coupé fahren wollten, aber nicht wahnsinnig viel Geld hatten. Es war ein Volkswagen, also den konnte man sich auch einigermaßen leisten. Ja, und das Modell erinnert mich tatsächlich an einen der Oldtimer, die ich habe.
Aber Sie sind selber nicht genau dieses Modell gefahren?
Ich habe genau dieses Modell immer noch mit einem Baujahr 1972, das ich aber erst vor ungefähr 12 Jahren erworben habe. Also zu der damaligen Zeit bin ich es nicht gefahren, aber kann mich natürlich an die Anfänge noch ganz gut erinnern. 72 war ich 18 Jahre. Ich hätte schon gekonnt, hätte ich das Geld dafür gehabt.
Das heißt, Sie haben sich dieses Modell dann stattdessen gekauft. Wie alt waren Sie denn da?
Nein, das Modell kam tatsächlich erst ziemlich zeitgleich mit dem Kauf des Oldtimers dazu. Also ich habe den Oldtimer gekauft und habe mir dann auch das Modellauto dazu gekauft, weil ich nicht ganz sicher war, wie lange ich das echte Exemplar denn behalten werde. Aber ich habe mich so daran gewöhnt und habe es so lieb gewonnen. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr weggeben.
Sagen Sie, und welcher Wert steckt für Sie dahinter? Ein Auto, das vermittelt ja viel. Was ist es für Sie persönlich?
Ja, ich glaube, dass zumal eben historische Automobile, das hat natürlich schon etwas von Technikgeschichte bewahren. Es hat viel von Mechanik. Also da kann man viel anfassen, auch viel durch Ansehen noch verstehen. Das ist bei modernen Autos deutlich schwieriger geworden. Wenn Sie bei einem modernen Auto die Motorhaube öffnen, sieht man eigentlich nicht viel außer Kunststoffverkleidungen. Das ist natürlich bei alten Autos, 72er Baujahr, da reden wir über fast 50 Jahre, natürlich noch ganz anders. Es macht einfach Spaß, so ein historisches Teil zu bewegen.
Das glaube ich sofort. Jetzt sind Sie aber von der Ausbildung her ja weder Automechaniker noch Ingenieur, sondern sind ja ein Zahlenmensch, wenn ich das jetzt mal so vereinfachen darf.
Das stimmt, aber mich hat alles, was Mechanik ist, schon wirklich auch immer interessiert, fasziniert. In Teilen auch, um selbst dran rumzuschrauben. Anfangs zu meiner Schüler- und Studentenzeit war dies natürlich ein finanzielles Muss. Heute ist es Spaß an der Freude, mal wieder schwarze Fingernägel zu bekommen.
Aber ist das nicht auch ein Stück weit das, was unsere Gesellschaft gerade verloren geht, dieses Rumschrauben? Sie haben es gesagt, bei den alten Autos war das genau das Zentrum. Jetzt zählt ja oft mehr sozusagen das Smartphone auf Rädern. Wie beurteilen Sie denn diesen Shift in unserer Wirtschaft?
Also ich glaube in der Tat, dass beides seine Berechtigung hat. Ich bin ja auch oftmals in beruflicher Mission irgendwo mit dem Auto unterwegs, wo man zu einer bestimmten Zeit von A nach B muss und idealiter auch pünktlich ankommen sollte. Dafür eignen sich Oldtimer eher nicht. Oldtimer sind sehr charaktervolle Zeitgenossen, die auch überhaupt keine Scheu haben, ihren eigenen Charakter auch zur Unzeit mal sichtbar werden zu lassen. Das heißt, pünktlich von A nach B könnte je nach Oldtimer schwierig werden. Und wenn man es aber muss, dann pünktlich von A nach B kommen, dann ist es wirklich angenehm, ein Auto zu haben mit allen möglichen technischen Assistenzsystemen, wo man, ich will nicht sagen, unkonzentrierter fahren kann, aber entspannter fahren kann, als man dies tun muss, wenn man eben sehr bewusst unterwegs sein muss.
Und welche Bedeutung hat das für Deutschland? Sie sind ja noch, sage ich jetzt mal, Chef einer der wichtigsten Industrievertreter und dazu gehört ja auch die Automobilindustrie. Sie haben es ja schon angesprochen. Was bedeutet das denn für den Standort Deutschland, wenn wir wegkommen von der Technikverliebtheit, weg von diesen Autos mit Charakter, hin zu einer Mobilität vielleicht, die uns gar nicht mehr selber gehört, die vielleicht nur geliehen ist? Ich sage es mal Stichwort Shared Mobility. Wie blicken Sie da drauf?
Also ich bin jetzt keiner, der solche gesellschaftlichen Veränderungen in der Erwartungshaltung der Menschen in gut und schlecht kategorisiert, sondern ich sage, das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Solche Entwicklungsprozesse müssen im Übrigen nicht immer nur in eine Richtung gehen. Also das kann auch mal meandern. Bei mancher Diskussion über die Frage der richtigen Antriebsart der Zukunft sind meine Zuhörer erstaunt, wenn ich ihnen sage, dass automobile Mobilität mit Elektromotoren begonnen hat und nicht mit Verbrennungsmotoren. Damals war Benzin sehr, sehr teuer. Das heißt, eigentlich hat man auf die Elektromobilität gesetzt, die seinerzeit deutlich preiswerter war. Hat sie aufgrund von damals empfundenen technischen Nachteilen, und da kann man gut heute drüber diskutieren, eben gegen die Verbrennermobilität oder auf Verbrennungsmotoren basierende Mobilität ersetzt. Also ich will damit sagen, das kann ja durchaus auch mal ausschwingen, meandern, vielleicht sogar wie ein Fluss mal in die andere Richtung zurückfließen. Natürlich nicht im gleichen Flussbett. Darum sage ich, ich finde es ganz spannend, dass wir jetzt eine Gesellschaft sehen, wo anders als zu meiner Jugend zum Thema Automobil, zum Thema Führerschein, dies nicht mehr unabdingbar scheint. Also für mich war Führerschein machen können, möglichst bald, Automobil haben können, ein Stück Freiheit. Ich glaube im Übrigen, dass sich dieses Thema auch unterschiedlich darstellt in einer urbanen Gesellschaft oder in ländlichen Räumen. Und wir sollten beim Diskutieren sehr, sehr aufpassen, dass wir die ländlichen Räume nicht vergessen oder nicht benachteiligen. Wenn ich natürlich in einer Stadt wohne, wie München, wie Berlin, ist das individuelle Bedürfnis nach einem mir gehörenden individuellen Fortbewegungsmittel ein ganz anderes, als wenn ich am Land wohne.
Das stimmt. Sie haben ja kürzlich angekündigt, dass Sie Ihr Amt zurücklegen. Wie sieht das denn im Herbst bei Ihnen privat aus? Muss ich mir da vorstellen, ich sehe Sie da im Oldtimer durch die Lande brausen oder sind Sie jemand, der sagt, auch wenn es jetzt zumindest nach Corona wieder geht, dann setze ich mich in so ein Leihauto rein.
Naja, jetzt müssen wir schon mal definieren, ob wir den Herbst des Lebens oder den Herbst 2020 meinen. Nein, meine Amtszeit...
2020 zunächst.
meine Amtszeit endet ganz normal nach zwei Amtsperioden mit dem 31.12.2020. Und deshalb war es ganz normal, sich darum zu kümmern, wer die Nachfolge antreten kann, antreten soll und antreten will. Und ich bin sehr froh, dass ich mit Siegfried Russwurm einen sehr ausgewiesenen deutschen Manager sowohl im technischen Bereich, auch bei Großunternehmen wie bei mittelständischen Unternehmen gefunden habe, der bereit ist, dies zu machen. Die BDI-Satzung hält noch ein Spezifikum bereit. Der scheidende Präsident ist noch so lange Vizepräsident, wie der neue Präsident, also sein Nachfolger im Amt ist. Das heißt, es liegt an Siegfried Russwurm, wie lange ich noch Vizepräsident bin, entweder eine Amtsperiode oder zwei. Und es liegt dann auch am neuen Präsidenten, inwieweit er seine Vizepräsidenten für irgendwelche Aufgaben einsetzt oder nicht. Da will ich Siegfried Russwurm nicht vorgreifen. Aber natürlich werde ich deutlich mehr Zeit haben für meine Hobbys. Alte Automobile sind ein Teil aus meinem Hobbyspektrum. Der weitere Gegenstand, den ich mitgebracht habe, auch. Und ich hoffe natürlich, dass ich ein bisschen mehr Zeit für meine Hobbys habe. Dazu gehört aber auch noch eine ganze Reihe von Ehrenämtern, von denen ich stark vermute, dass die ziemlich kannibalistisch versuchen werden, die hinzugewonnene Zeit sofort für sich in Anspruch zu nehmen. Und es wird davon abhängen, wie viel Widerstandskraft ich aufbringen kann, damit auch noch Zeit für meine Hobbys bleibt.
Verstehe. Und schrauben Sie dann auch selbst an den Oldtimern rum oder überlassen Sie das anderen und fahren lieber?
Also wenn ich jetzt sage, ja, ich schraube selbst herum, dann ist das inhaltlich richtig, aber natürlich in den letzten Jahren einfach aufgrund von Zeitmangel ziemlich verkümmert. Das heißt, so ganz ohne Anleitung traue ich mich jetzt nicht mehr über einen Motor beugen. Aber das kommt sicherlich wieder. Es gab schon mal Zeiten, wo ich problemlos Ventilschaftabdichtungen wechseln konnte oder Ventile neu einschleifen. So ganz ohne Anleitung werde ich es nach so vielen Jahren aber nicht mehr machen.
Es interessiert mich aber doch, woher Sie das überhaupt können. Denn ich will nur mal ganz kurz rekapitulieren. Sie haben ja BWL studiert, haben dann bei Ernst & Young gearbeitet, waren später bei DATEV in Nürnberg Vorstandsmitglied. Das klingt alles sehr, sehr fern von der Motorhaube. Wo haben Sie denn das praktisch gelernt?
Ja, das ist ganz einfach. Gute Freunde von mir hatten zur damaligen Zeit ein großes Motorradgeschäft in München. Und wann immer wir uns, nee, nicht wann immer, aber sehr oft, sehr häufig, wenn wir uns trafen, traf man sich halt in der Werkstatt und da konnte man zuschauen, da konnte man Helferdienste machen und wenn man geschickt und aufmerksam genug zugeguckt hat, dann konnte man auch was lernen und vielleicht das eine oder andere dann auch selbst ausprobieren. Und wie gesagt, Spaß gemacht hat es mir schon immer. Die Kenntnis war eben eher zufällig durchzugucken, aber...
Sehr gut. Dann lassen Sie uns doch über den zweiten Gegenstand sprechen, den Sie mitgebracht haben. Das ist auf den ersten Blick, und vielleicht können Sie es nochmal genauer für die Hörer und Hörerinnen beschreiben, eine E-Gitarre.
Ja, das ist...
Kurz darauf eingehen, wie die aussieht, wie sich die anfühlt und was Sie damit machen.
Das ist eine meiner Gitarren im Moment, so die Lieblingsgitarre. Das wechselt ja auch immer wieder mal.
Sie haben mehrere.
Ja, das ist aber, glaube ich, wie bei jedem, der ein bisschen Musik macht. Bei einem Instrument bleibt es nicht mehr. Und die meisten verwenden dann auch immer den gleichen Stereotypen-Satz, den auch jeder kennt, der eine Leidenschaft hat. Und der Satz heißt, das war jetzt die letzte, also die letzte Gitarre. Und der Satz trifft aber dann auch immer zu. Ja, also die ich da gekauft habe, ist eine deutsche Gitarre, eine Duesenberg. Für diejenigen, die das interessiert, eine Semibody-Gitarre, das heißt, die hat noch einen Resonanzkörper, eignet sich also durchaus sehr gut, um Jazz zu spielen. Das würde ich jetzt assoziieren, das könnte ich. Nein, das ist ein Irrtum, aber die Gitarre könnte es, wenn sie denn den richtigen Gitarristen dazu hätte. Ich spiele tatsächlich eher Rocksongs in unserer Band, machen wir so Dinge wie so... Ja, so I Shot the Sheriff und solche Teile aus den 60er, 70er und 80ern. Also dort, wo wir noch jung waren, das Schwierige beim Erinnern von Melodien, von Akkorden, von Gitarristen, Sang-Riffs oder Licks, also kleinen Solostücken, ist, dass man die man in der Jugend erlernt hat oder irgendwann mal gespielt hat, besser behält als die man gerade letzte Woche gelernt hat. Und dann bleibt einem als älter werdender Musiker nichts anderes übrig, als das alte Zeug zu spielen, weil man das einfach besser erinnert als das neue.
Jetzt verstehe ich, wie das läuft.
Nicht weiter sagen, ist ein großes Geheimnis.
Welcher Wert steckt denn für Sie hinter dieser Gitarre oder vielleicht hinter Musik generell?
Erstens der Wert, dass man tatsächlich sehr, sehr gut abschalten kann, weil man sich auf etwas anderes konzentrieren muss, dass man auch Fingerfertigkeit wieder übt. Und ich gebrauche das Wort Fingerfertigkeit nicht nur für die Finger, sondern man braucht sie, auch wenn es jetzt sind, man braucht sie auch für den Kopf. Ja, also das ja, sehr interessant. Und dann ist es natürlich so, wenn man Musik machen kann in Gemeinschaft, dann ist dies tatsächlich etwas, was sehr viel mit Werten zu tun hat. Ein Musikstück ist ja nicht etwas, wo uniform jeder Takt gleich laut ist. Die Ausdrucksmöglichkeiten in der Musik sind ja eigentlich, wenn man es technisch anschaut, beschränkt. Man hat verschiedene Tonarten, man kann hoch oder tief spielen, man kann laut oder leise spielen. Also es gibt nicht so viele Möglichkeiten zu variieren. Die Variation kommt, indem man all diese Möglichkeiten kombiniert. Unterschiedliche Rhythmik, unterschiedliche Taktraten. Mal spielt ein Instrument ein Solo, alle anderen müssen sich unterordnen, müssen sich wieder einordnen. Also das hat ganz viel mit Werten zu tun, im Übrigen im Jazz noch mehr als in Pop- oder Rockmusikformationen. Darum würde mich Jazz sehr reizen, ich bin nur technisch zu schlecht und zum Üben zu faul, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber da kommt genau dieses Spiel mit. Man tritt nach vorne, spielt ein Solo, vorher weiß man eigentlich nur Tonart, Rhythmik und man weiß, man hat jetzt 16 Takte für sich und dann muss man sich wieder einordnen und mit allen anderen zusammenspielen. Also das ist ein tolles Erlebnis, auch gemeinschaftlich. Musik lässt auch Hierarchien völlig verschwinden. Die Band, in der ich mitspiele, in der ich singe und
wie heißt sie denn?
Rhythmusgitarre spiele, die heißt Exit 49. Jetzt fragt natürlich jeder, warum. Das ist ganz einfach. Wenn ich zum Probenraum, muss, muss ich die Autobahnausfahrt 49 nehmen. Und deshalb ist die Exit 49. Und das macht eben viel Spaß. Man macht völlig hierarchiefrei Musik miteinander, freut sich, wenn es geklappt hat, ärgert sich, wenn es nicht so gut war, fiebert miteinander, ist aufgeregt miteinander. Toll.
Haben Sie so ein Erlebnis im Berufsleben auch gehabt, dass es so ein Zusammenspiel gibt zwischen im Vorstand oder in Ihrem Team oder jetzt in der politischeren Arena? Klappt das da auch oder ist das was, was Sie vermissen?
Ich glaube, dass es sehr oft klappt. Ich war jemand, ich verwende jetzt bewusst die Vergangenheitsform, weil das Unternehmen ja jetzt nicht mehr meine Domäne ist. Ja, aber ich war jemand, der im Unternehmen versucht hat, dies doch immer wieder auch umzusetzen. Am besten geht's in Projekten. Ich war aber auf der anderen Seite auch jemand, dem man nachgesagt hat, er führe nach Art einer Winnetou-Demokratie. Also wenn er meine, jetzt heißt zu Ende mit Friedenspfeife rauchen, dann würden die Tomahawks geschwungen und los, man müsse loslegen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ja, ich war schon und bin, denke ich, auch heute noch jemand, der ziemlich bestimmt der Meinung ist, dass am Ende derjenige, diejenige, die die Verantwortung zu tragen hat, auch die Entscheidungshoheit haben muss. Für mich ist ganz wichtig, ganz viele Facetten unterschiedlicher Meinungen in eine Entscheidung einfließen zu lassen. Aber am Ende muss eine Person die Entscheidung und die Verantwortung übernehmen. Idealiter liegt das auch in einer Hand. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn jemand eine Entscheidung trifft, aber nachher die Verantwortlichen dafür sucht, warum es doch nicht geklappt hat. Da muss man sich dann auch hinstellen und die Verantwortung dafür übernehmen. Das ist nicht einfach, zuzugestehen, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat. Das ist richtig blöd. Was passiert?
Gibt's dann ein Beispiel, wo Sie genau das gemacht haben? Und dann, war jetzt falsch und jetzt muss ich den Kopf hinhalten?
Natürlich. Also da gibt's Dinge, die sind schiefgegangen. Da gibt's Dinge, die waren irgendwie noch heilbar. Es gibt aber auch Dinge, wo ich mich habe überstimmen lassen und nachher froh war, dass die anderen recht haben. Das muss man denen gegenüber nicht genauso zugeben, aber für sich selber kann man sie eingestellt.
Aber gab es auch einen Moment, wo Sie öffentlich, oder was heißt öffentlich, aber sozusagen in dem Vorandrang gesagt haben, ups, das war falsch.
Ja, ja, also ich habe mal eine sehr, für den DATEV sehr schwerwiegende Betriebssystementscheidung für ein PC-Betriebssystem getroffen, das wahrscheinlich heute kaum mehr einer kennt, für OS2. Und am Markt hat sich aber OS2 nicht durchgesetzt. Am Ende waren es die old-fashioned Branchenversicherungen, Banken, ja, und auch unser Haus, das auf dieses PC-Betriebssystem gesetzt hat und kein anderer wollte es. Diese Entscheidung zu revidieren, wir hatten uns zwar, weil wir nicht hundertprozentig sicher waren, ob die Entscheidung richtig sein würde, so eine kleine Fallback-Strategie zurechtgelegt, aber die kostete sehr, sehr viel Zeit. Also die kostete bestimmt 1,5 bis 2 Jahre Entwicklungszeit und viel aufregende Momente. Da hätte ich viel drum gegeben. Ich hätte die Entscheidung revidieren können, aber das geht halt nicht.
Und wie sind Sie mit so einem Rückschlag dann umgegangen?
Zuerst mal ging es um die Frage der Schadensbegrenzung. Was kann man jetzt tun, um die Kunden, es hängen ja viele Kunden dahinter, nicht darunter leiden zu lassen. Und jede Software-Auslieferungsverzögerung ist in irgendeiner Form etwas, worunter der Kunde leidet. Im einfachsten Fall hat er auf Funktionalitäten gewartet, auf die er jetzt noch länger warten darf, was ihn sehr, sehr freut. Natürlich geht man auch in sich und sagt, wo war die Weiche, die ich übersehen habe? Wo hätte ich auf eine andere Spur wechseln müssen? Also da gibt's dann schon einige schlaflose Nächte. Gott sei Dank gibt's dann auch mal wieder Projekte, wo man entschieden hat und die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber beides gehört zum Leben. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der noch nie eine falsche Entscheidung getroffen hätte.
Das verstehe ich. Und Sie haben dann so, um den Stress abzubauen, dann abends E-Gitarre gespielt.
Dann, und der Vorteil gerade bei der E-Gitarre ist ja, man hat noch einen Verstärker hinten und man kann umso lauter aufdrehen, je frustrierter man ist.
Wie oft proben Sie denn mit Ihrer Band?
Ja, das mit Proben wird natürlich immer schwieriger. Also jetzt lassen wir mal die Corona-spezifischen Zeiten raus, da geht gar nichts. Also wir haben jetzt seit Ende letzten Jahres nicht mehr geprobt. Im Februar fielen Termine aus, den hätten wir noch machen können und ab März war es ja dann vorbei. Es übt sicherlich jeder für sich alleine und dann freuen wir uns aber heute schon und bekräftigen uns auch dies immer per Mail und per Telefon, dass es richtig toll wird, wenn wir wieder zusammenkommen. Denn für uns ist das Proben das Wichtigere. Auftritte ergeben sich eher zufällig. Das Proben, das Zusammensein, das danach miteinander quatschen, das ist eigentlich der wichtige Teil.
Und Exit 49 befindet sich geografisch genau wo?
Exit 49 befindet sich in einem eigentlich ist es eine eigene, ich glaube, Marktgemeinde oder kleine Stadt in der Nähe von Nürnberg.
Ah, verstehe.
Und Exit 49 ist halt eine Ausfahrt auf der A9. Also jetzt kann man schon sehr gut zuordnen, wenn man es mit Google Maps ist man schon nah dran am Probenraum.
Dann wollen wir das jetzt nicht weiter vertiefen. Sie haben ja auch noch einen dritten Gegenstand mitgebracht, und zwar ein kleines Figürchen, wo ich Sie bitten würde, das ganz genau zu beschreiben.
Ja, das kleine Figürchen ist eine von dem Nürnberger Künstler Hörl geschaffene Plastik von Ludwig Erhard. Und damit hat es folgende Bewandtnis: auf Initiative einer sehr guten Freundin von mir, Evi Kurz aus Fürth, gibt es in der Nachbarstadt Fürth ein Ludwig-Erhard-Zentrum. Ludwig Erhard selbst war in Fürth geboren, sein Elternhaus steht dort auch noch. Die Eltern hatten einen kleinen Kramerladen und gegenüber auf der Rückseite des Fürther Rathauses wurde dieses Ludwig-Erhard-Zentrum gebaut, also ein Museum des Wirken und Schaffen Ludwig Erhards und natürlich rund um die soziale Marktwirtschaft, das ist der Kern, zeigt. Und gegenüber kann man dann im Geburtshaus von Ludwig Erhard für Kinder auch noch in einer Art Kaufladenatmosphäre, also ein begehbarer Kaufladen, Marktwirtschaft von der Pike auf erlernen und als Entspannung vom Museumsbesuch auch noch einen Kaffee besuchen. Bei diesem Ludwig-Erhard-Zentrum mische ich mit, beziehungsweise in dieser Stiftung. Und wir haben diese Figur mitschaffen lassen von dem Künstler, um eben an das Thema soziale Marktwirtschaft zu erinnern. Das ist der wichtige Wert für mich und natürlich auch die Rolle von Ludwig Erhard als einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft.
Es ist ja nun ein zusammengesetzter Begriff. Was ist Ihnen denn wichtiger, das Soziale oder die Marktwirtschaft?
Ich glaube, das ist gerade das Spannende an der Person Ludwig Erhards und vieler seiner Mitstreiter, Müller, Amack und wie sie alle hießen, dass sie erkannt haben, dass Marktwirtschaft zu einem besseren Gesellschaftssystem führt, als sie damals im Vergleich kannten, auch in anderen Ländern kannten. Dass aber dies nicht immer und nicht immer ganz von selbst stimmt. Dass also Marktwirtschaft sehr wohl eine Ordnung braucht. Zum Beispiel, um Kartelle zu verhindern. Ein Streitpunkt, wo Vorgänger von mir beim BDI ganz anderer Meinung waren als Ludwig Erhard. Also der sogenannte rheinische Kapitalismus von damals, der fand an Kartellen überhaupt nichts Schlechtes. Man muss sich dies in der jeweiligen Zeit auch ansehen. Und Ludwig Erhard und eben viele seiner Mitstreiter der sozialen Marktwirtschaft wussten eben sehr wohl, dass beides zusammen gesehen werden muss, dass Marktwirtschaft eine Ordnung braucht. Nur dann ist sie per se sozial. Nicht jeder Unternehmer kommt mit Engelsflügelchen zur Welt und nicht jedem Manager wachsen solche. Das heißt, natürlich gehört zur Marktwirtschaft auch ein ordnendes Prinzip. Es gehören Dinge dazu, die für uns in Deutschland heute ziemlich selbstverständlich sind. Betriebspartnerschaften zwischen Arbeitnehmervertretungen und Arbeitgebervertretungen. So mühsam sie im Einzelnen bei der Entscheidungsfindung sein mögen, glaube ich, verdanken wir einen großen Teil unseres Wohlstandes genau solchen Teilprinzipien der sozialen Marktwirtschaft.
Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen für die soziale Marktwirtschaft?
Ja, aktuell sehe ich eine ganz große Herausforderung. Die Corona-Krise und die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise haben viele von uns nach dem Staat rufen lassen. Nach einem starken Staat, der eingreift, der hilft. Das ist gut und richtig so. Und ich glaube auch, dass wir in Summe in Deutschland eine Politik sehen konnten, die das Richtige zur richtigen Zeit angestoßen und gemacht hat, um negative Folgen für große Teile der Wirtschaft zu verhindern. Von Dingen wie dem Abfedern der möglicherweise auf die Arbeitnehmer zukommenden Probleme vor Entlassung, also was wir als Kurzarbeitsgeldregelung haben in Deutschland, bis hin zu Beteiligungsfonds. Aber ich befürchte, dass dieses Bewundern des starken Staates möglicherweise außer Acht lassen könnte, dass ein starker Staat sich aus Wirtschaftsgeschehen auch wieder zurückziehen muss. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Und gerade Ludwig Erhard, er steht zufällig auch hinter mir im Moment als Figur, der wusste dies. Und der wusste in seiner Zeit auch ganz viele Beispiele dafür, dass es eben nicht funktioniert. Und ich habe große Angst, dass wir dies im Moment ein klein wenig aus den Augen verlieren, weil es ganz natürlich ist, dass wir in so einer außerordentlichen Situation, wie diese Corona-Krise über uns gebracht hat, nach einem starken, nach einem helfenden Staat rufen, ohne uns im Detail jetzt schon zu überlegen, was dies denn auf Dauer bedeuten würde. Und für mich bedeutet es ganz klar, der Staat muss auch wissen, wann er sich wieder zurückziehen muss und wann die marktwirtschaftlichen Mechanismen wieder die besseren sind, um eine Gesellschaft auszubalancieren.
Und meinen Sie damit eher die Maßnahmen, sozusagen die finanziellen Maßnahmen, die Förderprogramme über die KfW oder die Einschränkungen, die durchaus bedeutenden Einschränkungen in den Freiheitsrechten?
Beides. Ich glaube, beides ist unabdingbar Bestandteil dieser Diskussion, die wir hier führen müssen. Ich fange mal mit den Freiheitsrechten an. Wir merken ja selbst, auch auf unseren Straßen und Plätzen, dass es den Menschen immer schwerer fällt, die Einschränkungen der Freiheitsrechte hinzunehmen. Und wahrscheinlich merkt es jeder auch an sich selbst. Vielleicht sagt mir die Vernunft, ja, es ist wichtig, mit Maske zum Einkaufen zu gehen. Aber ich habe noch keinen gesehen, der mir glaubhaft versichern konnte, dass es Spaß macht, mit Maske Kleidung zu kaufen oder so. Also ich finde es beim Lebensmitteleinkauf schon schwierig genug. Das gilt aber auch für viele andere Freiheitsrechte, dass sich miteinander Versammelns, Treffens, das ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens. Und wir sind alle soziale Wesen. Dies nicht tun zu dürfen, verlangt uns etliches ab. Auf der anderen Seite aber auch die wirtschaftlichen Teile. Ich habe oft auch von Politikern in den letzten Monaten gehört, wir verstehen gar nicht, warum so viel nicht funktioniert. Wir haben doch gar nicht so viel geschlossen. Das zeigt mir mit Verlaub ein grundlegendes Missverständnis vom Funktionieren wirtschaftlicher Wertschöpfungsketten und Wertschöpfungsnetze. Und das müssen wir den Menschen wieder erklären und müssen ihnen auch aufzeigen, warum dieses Funktionieren eigentlich so wichtig ist. Und warum es gut wäre, wir würden möglichst schnell wieder zu diesem marktwirtschaftlichen Funktionieren im positiven Sinne zurückkommen, ohne deshalb höhere Infektionszahlen zu riskieren oder das systemische Risiko, dass unser Gesundheitssystem die Infektion nicht mehr bewältigen könnte, zu erhöhen.
Aber glauben Sie im Nachhinein, dass der Lockdown überzogen war, also dass er falsch war?
Ich war ein großer Befürworter des Lockdowns, habe die Politik bewundert für diese konsequente Entscheidung. Man kann jetzt lang darüber debattieren, ob sie eine Woche früher noch besser geworden wäre oder nicht. Da rate ich allen, die es besser wissen, ehrlich zu sich selbst zu sein. Wir wussten alle nicht damit umgehen. Es hat uns unvorbereitet getroffen. Und auch die Diskussion, hätten wir denn besser vorbereitet sein können nach der damaligen SARS-Geschichte, ist aus meiner Sicht auch müßig. Wir waren es halt nicht. Also der Lockdown, glaube ich, war die richtige Entscheidung. Was ich bedauert habe, ist, dass wir nicht sofort mit Verhängung des Lockdowns daran gearbeitet haben, die Datenlage deutlich zu verbessern. Es ist für mich bis heute nicht nachvollziehbar, dass wir nicht alle Testkapazitäten ausnutzen. Es ist bis heute für mich nicht nachvollziehbar, dass wir nicht Corona-Infektionstests mit Antikörpertests verknüpfen, einfach um deutlich bessere statistische Werte zu haben, wenn Sie dran denken, dass das RKI bei der Aufbereitung der Zahlen nach wie vor gezwungen ist, Schätzparameter für Meldeverzug, also allein das Wort Meldeverzug scheint mir nicht ins 21. Jahrhundert zu passen. Ja, das klingt für mich so nach meiner Militärzeit. Da gab es ein wunderbares Feldtelefon, da musste man so kurbeln. Der hieß in unserem Jargon Ackerschnacker. Also, wenn man
Über die Ecke.
Über die Ecke sich unterhalten konnte. Also solche Assoziationen weckt das Wort Meldeverzug bei mir. Das passt irgendwie nicht ins 21. Jahrhundert. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr bedauere. Wir hätten damit auch das Leben der Virologen deutlich einfacher gemacht. Denen wäre sicherlich auch lieber gewesen, bessere statistische Basis zu haben.
Und weil wir gerade beim Thema waren, wie viel Staat ist denn sinnvoll? Wie beurteilen Sie denn die Diskussion, die es ja gibt im Blick auf die WHO, auf die weltweite Gesundheitsvorsorge, auch im Punkt Impfen? Da gibt es ja eine große Diskussion, dass das sozusagen inzwischen in der Hand von Privaten ist oder sehr stark privat durchgeführt wird. Stichwort Bill Gates Stiftung. Wie blicken Sie darauf? Hat da der Staat eine Hoheit abgegeben, die er haben müsste? Oder finden Sie das wünschenswert und positiv, dass sich auch private Stiftungen an solchen Themen beteiligen?
Also um ehrlich zu sein, ich finde es mittlerweile ziemlich tragisch, wie derartige Parolen, die natürlich über elektronische Medien völlig nachdenkensfrei verteilt werden können, wie solche Parolen dann zu irgendwelchen Verschwörungstheorien führen. Und wenn wir uns erinnern, hat es vor etlichen Monaten Dietmar Hopp getroffen, einen jener Unternehmer, die ich in höchstem Maße bewundere. Ich neige nicht zur Heldenverehrung, aber die wahnsinnig viel ihres persönlichen Vermögens eingesetzt haben, um das Leben anderer besser zu machen. Und da meine ich jetzt nicht nur den Fußballverein, den er unterstützt. Das ist ein Teil seiner Hobbys, seines Teils, wo er Geld einsetzt. Dann trifft's Bill Gates, der sich unschätzbare Verdienste erworben hat mit der Bekämpfung der weltweiten Polio über seine Bill Gates Stiftung. Also ich wundere mich manchmal, wie viele Menschen, und ich sag's deutlich, auch solche, die ich oftmals einen Tag vorher noch für ganz vernünftig hielt, auf solche Verschwörungstheorien im Internet reinfallen. Dass wir Dinge an jeder Stelle kritisch hinterfragen sollten, das gehört zum Geschäft. Man kann auch kritisch hinterfragen, ob eine WHO alles richtig gemacht hat. Aber deshalb, wie unser amerikanischen Bündnispartner auszutreten, finde ich die schlechteste aller denkbaren Möglichkeiten.
Ja. Wäre es nicht auch wünschenswert oder ist es wünschenswert, dass sich in Deutschland auch eine größere Spendenkultur etabliert? Die gibt es ja in anderen Ländern durchaus. Das sehen wir hier weniger. Vielleicht auch, weil wir eine soziale Marktwirtschaft haben, die schon sehr viel Vorsorge betreibt.
Ich glaube in der Tat, dass es so ist, wie Sie sagen, Frau Exer, dass beides miteinander zusammenhängt. Also wir haben natürlich von Kirchensteuern angefangen bis vielen anderen Themen im sozialen Bereich schon anders als zum Beispiel in USA, wo das Mäzenatentum ja deutlich verbreiteter ist, hohe soziale Aufwendungen, die der Einzelne trägt. Trotzdem würde ich mir durchaus wünschen, dass Dinge wie private Spenden oder auch Stiftungen sich in Deutschland deutlich intensiver etablieren, wenngleich man sagen muss, da gibt es schon eine Szene, die halt vielleicht ein bisschen stiller ist als die amerikanische. Es wäre mal interessant, eine wissenschaftliche Untersuchung zu machen, was in Deutschland alles nicht funktionieren würde, wenn es privates Mäzenatentum oder solches über etablierte Stiftungen nicht gäbe.
Da haben Sie recht. Gut, Herr Kempf, an der Stelle möchte ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank. Letzte Frage noch, wenn Sie drüber nachdenken, selbst zu spenden, in welche Richtung würden Sie denn spenden? Was liegt Ihnen am Herzen?
Also jetzt gestehe ich, dass ich tatsächlich Mitglied eines der vielen Serviceclubs bin, die es da gibt. Und wir uns tatsächlich für das Spendenthema in dem Serviceclub sehr viel Themen raussuchen, die mit Kindern zu tun haben, die eben unterprivilegiert aufwachsen, mit Familien oder Teilfamilien, die unterprivilegiert aufwachsen. Es ist zum Beispiel ein Phänomen in Deutschland, dass es sehr vieler Frauenhäuser bedarf, wo Frauen vor häuslicher Gewalt alleine oder gemeinsam mit ihren Kindern hinflüchten müssen. Das ist etwas, was viele von uns überhaupt nicht wahrnehmen, weil es wie ich hoffe, in den meisten Familien dann eben doch nicht vorkommt. Aber es gibt hier eine sehr intensive Szenerie und ich vermute fast, es ist durch erzwungene Isolation in der Corona-Krise eher schlimmer als besser geworden. Und das sind auch Themen, die ich sehr gern tue, gern auch mit so ein bisschen Hand-on, also wo man mithelfen muss, etwas zu tun, wo man nicht einfach nur Scheckbuch-Diplomatie betreibt. Und ich persönlich, das mag aber jeder halten, wie er es will, finde, wenn man das Glück hatte, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen, dann kann man ein paar Sonnenstrahlen auch umlenken auf diejenigen, die nicht so viel Sonne bisher erwischt haben.
Ja, dann sage ich an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein wunderbares Gespräch und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Stunde, Frau Rixer. Vielen Dank dafür. Ciao und auf Wiedersehen.
Tja, und das war's schon wieder mit der vierten Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Ich persönlich fand die E-Gitarre ziemlich überraschend und würde tatsächlich sehr gerne mal ein Lied von Exit 49 hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder sozusagen die Auffahrt zu unserem Podcast findet im nächsten Monat. Tschüss, bis dahin.
Das war Werte und Leadership. Der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.